Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott.
Hi, wie geht's euch? Wem geht's richtig gut? Wem geht's heute nicht so gut, ganz ehrlich? Oh ja, ist manchmal so, ne? Ich glaube nämlich, dass Gott uns heute alle abholen möchte, egal wie es uns geht heute, egal wie gut, wie nicht so gut. Ich möchte dich einladen, heute ein Herz aufzumachen. Ich freue mich richtig auf die Botschaft. Eigentlich freue ich mich immer, wenn ich predige. Richtig toll, weil mir macht es einfach so viel Spaß, Gottes Wort zu sehen und was er zu uns sagen möchte. Und heute ist ein ganz besonderer Vers, so wie jedes Mal. Aber heute ist es nochmal ganz, ganz besonders. Ich freue es richtig, weil es voll in meine Leidenschaft reinfällt. Und dann dachte ich, komm, da heute mal Vollgas wieder rein, ja? Da brechen wir mal ein bisschen rein. Und ich freue mich richtig, euch da mitzunehmen auf die Reise. Und wir sind ja gerade im Markus-Evangelium und gehen da Schritt für Schritt das Markus-Evangelium durch. Und heute sind wir schon in Kapitel 9. Und ich lade auch dich ein, wenn du zu Hause bist, schlag gern auf, ja, wenn du im Livestream dabei bist und ihr heute hier auch. Ist voll schön, nehmt doch eure Bibel raus, euer Smartphone, whatever. Und schlagt schon mal Markus 9 auf. Mein Thema heute, mein Titel, den ich denen gegeben habe, habe ich euch ja schon gespoilt, also schon verraten, indem ich es auf den Stuhl gelegt habe. Ja. Wurzeln durch Abwärtsbewegung. Und da gehe ich dann in der Predigt näher drauf ein. Wurzeln durch Abwärtsbewegung. Und ich möchte euch mal gleich am Anfang eine Frage stellen. Eine ganz ehrliche. Ja, seid mal ganz, ganz ehrlich, okay? Wer von euch hat sich in der Gemeinde schon mal gestritten, dass mit jemandem, dass er der Größere oder der Erste in der Gemeinde sein möchte? Wer hat das schon mal gemacht? Gar keiner, ja, ja, genau. Oh, okay, ich sehe dich genau. Ich sehe, wir haben später ein Gespräch, ja. Voll ehrlich, richtig ehrlich, richtig cool. Okay, eine Person, ja, oder zwei. So, wer hat sich schon mal gestritten mit seinen Geschwistern oder seinen Eltern, wer der Erste sein möchte, ja, wer größer ist, ja, da gehen viele Herzen, viele Hände hoch. Und wenn wir ehrlich sind, in der Gemeinde fällt uns das mehr schwieriger, das zu verbalisieren, was wir aber manchmal im Herzen haben, oder? Ich glaube, oft wollen wir schon der Erste sein. Kinder sind halt so wunderbar ehrlich, oder? So richtig ehrlich. Weil wenn du Kindern was sagst, auch im Kinderdienst, wo ich bin, ist es so schön, die nehmen kein Blatt vor den Mund, die hauen dir das ins Gesicht, ja? Die sind richtig ehrlich. Also wenn die denken, sie sind die Größten, dann sagen die dir das auch, ja? Und wenn die wissen, du machst was falsch, dann sagen die dir das auch. In der Gemeinde, später, wenn man älter und reifer wird, wird man ja bescheidener. Dann spricht man Dinge, die man im Herzen hat, nicht mehr so viel aus. Man weiß ja schlau, damit umzugehen, ja? Aber lass es mal beiseite sein. Ich glaube, dass das echt eine relevante Sache ist. Ich habe nämlich auch 6 Geschwister, 6 Halbgeschwister, ganz tolle Geschwister, ich liebe sie sehr. Ich bin mit meinem Stiefpapa groß geworden und schmeiß doch das Bild gern mal rein. Das ist mein Stiefpapa und das sind meine Geschwister, also ein paar davon. Die anderen, die existierten das zu dem Zeitpunkt noch nicht. Der kleine Drop da mit dem Gefängnisoutfit, das bin ich, ja. Damals war ich schon versklavt. So, das ist mein Bruder daneben, der Hendrik, dann der Erik, der Kleine, und das ist die Sheila, die Größte. Und der ganz Kleine, das ist Carol, und das ist mein Stiefpapa, der Sebastian. Wisst ihr, ich hab mal drüber nachgedacht und dachte so, wie alt war mein Vater da eigentlich damals? Hab meine Mama jetzt gefragt. Man denkt ja über solche Themen nie nach, wenn man ein Kind ist, oder? Man wächst mit auf, nimmt es als ganz selbstverständlich. Der war 24. Junge, oder? 4 Kinder, zack, zapp, zerrapp, das 5. gleich unterwegs. Und dann wurden es zack, 6, 7. Und Leute, ich bin 30 und wäre mit einem Kind schon überfordert, glaube ich, ja? Wenn ich bei Matthias zu Besuch bin, dann weiß ich immer, die brauchst du nicht, Kinder, na Quatsch. Da freue ich mich immer. Aber das finde ich schon, wenn ich jetzt so drüber nachdenke im Nachhinein, dann finde ich es heftig. Aber als Kind, da denkt man über sowas nicht nach, nimmt es als ganz Selbstverständnis. Ne? Du bist 24, 5 Kinder, easy, versorge mich, spiel mit mir, ja, beschenke mich. Ganz normal, Kinder sind halt authentisch, ehrlich und echt. Und ich wollte auch immer der Erste gern sein, aber war oft der Letzte, ja, wenn ich mich mit meinen Geschwistern verglichen habe. Wenn wir Fußball gespielt haben, Fußball ging ganz schlecht, ja. Wenn wir gezockt haben, ja, da war ich schon besser, aber mein großer Bruder, der ist halt einfach älter, der war besser als ich. Egal, worum es eigentlich ging, waren meine Geschwister oft Erster. Und Es war für mich schwierig, aber ich habe richtig versucht, auch bei meinen Eltern der Erste zu sein. Wer von euch hat schon mal versucht, hat Geschwister und wollte der Erste sein? Ein paar Leute, oder? Man will doch einfach, dass die Eltern einen lieb haben, oder? Das ist doch das Wichtigste oft als Kind. Und darüber habe ich alles auch gegeben. Da habe ich meinen Eltern immer richtig schön kitschige Geschenke gemacht. Kannst mal das Erste reinschmeißen. Wow. Mit dem Schmetterling da. Das bin ich, habe ich geschrieben, damit man das auch erkennt, ja. Ja, damals hatte ich nicht so viele Freunde, das sieht man jetzt auch, warum. Nächstes Bild gern, da habe ich richtig versucht mit meinen, genau, damals schon sah ich schon richtig gut aus, ja, und wollte meiner Mutter einfach sagen, wie doll ich sie lieb hab damals schon meine Photoshop-Skills ausgepackt, ja, und bei meinen Eltern will man doch gern Erster sein, oder? Es ist doch einfach so und es ist doch auch nichts Verwerfliches. Man möchte einfach geliebt werden. Und genau in dieser Stelle finden wir uns heute im Markus-Evangelium. Ich freue mich so, da reinzusteigen. Und zwar Wurzeln durch Abwärtsbewegung. Komm, schlag doch mal auf. Markus 9 habt ihr wahrscheinlich jetzt alle schon ab Vers 33. Es sind 4 Verse, ganz entspannt, oder? Und ich lese sie euch vor, lest gern mit oder schließt eure Augen, wie auch immer. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung vor, je nachdem, wie du am besten mithören oder lesen kannst. Ich brauche das manchmal nämlich, dass man zweimal vorliest, weil beim ersten Mal bin ich oft beim Essen. Also versucht euch echt zu konzentrieren auf den Vers, denn er wird wichtig und ist richtig genial. Also, sie kamen also nach Kapharnaum. Zu Hause angelangt, fragte Jesus seine Jünger, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg gestritten, wer von ihnen wohl der Größte sei. Da setzte sich Jesus, rief die 12 zu sich und sagte zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Er nahm ein Kind, stellte es in ihre Mitte, schloss es in seine Arme und sagte, wer solch ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat, also den Vater Gott. Und wisst ihr, ich bete immer zum Anfang, wenn ich das Wort Gottes vorgelesen habe. Ich finde es ganz wichtig, denn ich kann viel reden und werde richtig schön euch den Vers auslegen. Aber dennoch, Wort Gottes, glaube ich von heute, dass Gottes Wort lebendig ist und uns verändert. Da will ich Gott einfach eben einladen, okay? Ihr dürft euch gern mit mir eins machen, eure Augen schließen und wir laden gemeinsam Gott ein. Vater, ich danke dir für deinen Vers. Für Jesus, du hast damals die Jünger gelehrt und willst uns heute lehren. Danke, dass du uns herausforderst und uns heute etwas sagen und beschenken möchtest. Öffne unsere Herzen, egal wo wir gerade stehen, egal wie schwierig es uns heute vielleicht ergangen ist, öffne unsere Herzen, komm du und sprich du zu uns in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Also, wir haben also diesen Vers. Sie kommen nach Kapharnaum und waren vorher unterwegs und kurz vorher hat Jesus mit ihnen gesprochen und zwar ihnen das zweite Mal erklärt, dass er leiden und sterben wird. Wenn ihr vorher schon da wart, in der Predigtreihe haben wir gelernt bekommen, dass Jesus der erwartete Messias für Israel war, für die Juden. Aber den Messias, den sie erwartet haben, das war nicht jemanden, den wir uns heute vorstellen, sondern einen politischen König, der sie rausreißt aus Israel. Und so dachten sie auch über Jesus. Und sie waren unterwegs und Jesus sagt jetzt das zweite Mal, er wird sterben. Und die Jünger haben das null verstanden, weil sie wussten, er darf nicht sterben, er muss doch regieren als König. Und das erzählt er jetzt nochmal und diesmal schweigen sie aber und sagen gar nichts, lesen wir vorher, denn sie haben ja beim ersten Mal schon erlebt, was passiert, wenn man Jesus damit konfrontiert, dass es nicht passieren wird, wie Petrus, der hat richtig eins ins Gesicht von Jesus bekommen, ja, könnte man sagen. Er sagt, schweig Satan und weiche hinter mir. Das wollte kein Jünger erneut herausprovozieren, ja, also diesmal sagen sie lieber gar nichts und was sie anstelle machen, sie streiten sich unterwegs und zwar, wer von ihnen wohl der Größte ist, ja. Und so lustig das auch klingt, es waren ja irgendwie reife Menschen, denkt man, okay, sie waren wahrscheinlich relativ jung, die Jünger, aber trotzdem, wer kommt denn auf diese Idee, sich darüber zu streiten, wer der Größte ist, ja? man allerhöchstens malt man sich das halt in seinem Herzen vielleicht auf. Ja, ich bin eh besser als der Johannes oder ich bin eh besser als der Matthäus oder was auch immer. Aber aussprechen und sich dann auch noch, da steht drüber streiten, ja, richtig streiten. Die haben sich wahrscheinlich angebrüllt, geschlagen, rumgeschuckt, ja, wie auch immer. Aber sie haben sich drum gestritten, wer denn der Größte war. Alter, da muss ja richtig was drin in ihrem Herzen gewesen sein, oder? Ich meine, ich streite mich mit Christoph auch in meinem Büro, ja, wer als erstes an den Kaffee kommt oder so, nein, das machen wir auch nicht. Ja, ich meine, wo kommt denn das her, oder? Wer streitet sich denn mit anderen Leuten darüber, wer der Größte ist? Und es macht Sinn, wenn wir uns das Ganze mal ins Gedächtnis rufen, worum es den Jüngern ging. Und so toll und romantisch man das oft auch erzählt, ne? Jesus rief die Jünger und sie folgten ihnen nach und ja, alles cool und gut. So selbstsüchtig war doch, glaube ich, oft deren Gedanke. Ja? Es war eine große Ehre, wenn ein Rabbiner einen Jünger nach sich gerufen hat und man ihm folgen konnte, haben die Jünger aus Ehre gemacht, weil ihnen große Ehre zuteil wurde. Dann konnten sie auch noch Jesus folgen, der echt diese ganzen Zeichen und krassen Wundertaten und Millionen, Tausende von Leuten das sahen und denen gefolgt sind, waren diese 12 auserkoren. Und dann wussten sie auch noch, das ist ganz sicher der politische Messias, den wir erwartet haben, der uns aus der Macht der Römer befreien wird, herrschen wird auf dem Thron. Und sie waren gerade in Kapernaum, wahrscheinlich bei Petrus zu Hause, man weiß es nicht genau, aber wahrscheinlich, er war ja verheiratet als einziger und die waren bestimmt ab und zu seine Frau besuchen. Also sie waren, bevor sie dann nach Jerusalem gehen, noch mal dort zu Hause. Und all das spielte bei ihnen mit. Sie wussten, jetzt gehen sie nach Jerusalem. Jetzt wird Jesus sich endlich auf den Thron setzen, auch wenn er irgendwie immer wieder davon redet, dass er sterben wird. Das glauben wir einfach nicht. Und er wird regieren. Wir wissen, er ist der Messias. Wir haben all die Wunder gesehen. Und dann stellt sich ja folgende Frage, oder? Und zwar, wer wird denn die rechte Hand von ihm sein, wenn er regieren wird und König wird, oder? Wer wird denn die Finanzen verwalten und die Schatzkammer prüfen? Wer wird denn immer die ganzen tollen Feste arrangieren und beiwohnen, oder? Wer wird denn nach draußen gehen im schönen Gewand und sagen, ich kenne Jesus und bin bei ihm zu Hofe und bin ein toller Mensch? Ja? Da war diese Frage, war denen so präsent, dass sie wussten, das wird auf jeden Fall passieren, zu 100%. Und jetzt müssen wir unter uns ausmachen, denn Jesus denkt ja eh immer, er will sterben, ja. Müssen wir für uns entscheiden, wer von uns regieren wird mit Jesus zusammen. Ja? Oder noch besser, wenn es wirklich stimmt, was Jesus sagt, er wird sterben, wer wird denn an seiner Stelle dann da sein und regieren, oder? Und das sind, glaube ich, ganz berechtigte Fragen, die denen in den Herzen abgingen. Und da haben die sich gestritten. Richtig gestritten. Wer wird wohl von uns dann in Jerusalem der Größte sein? Da sieht man mal, wie selbstlos der Gedanke oft von diesen Jüngern war, oder? Als sie Jesus nachgefolgt sind. Da darf man ruhig mal drüber nachdenken. Das waren junge Leute, die echt darauf aus waren. Und ganz, ganz ehrlich, mal Butter bei die Fische, sagt man im Norden, ne? Ich glaube, auch wenn ich die Predigt weitergehe, sind wir oft in manchen Punkten doch ähnlich, glaube ich. Und schnell mit unserem Herzen da, dass es uns am Ende nicht unbedingt mehr um Jesus geht, sondern um das, was ich doch von ihm bekomme. So, also die Jünger dachten sich das und Jesus fragte dann natürlich wieder so schön, worüber habt ihr denn gesprochen? Ja? Niemand antwortet ihn, er weiß es natürlich wie immer, ja? Wussten sie eh, brauchen wir ihm eh nicht sagen, ja? Also setzt er sich hin, immer wenn wir lesen, er setzte sich, wissen wir, jetzt gibt's richtig was aufs Gesicht, ja? Weil dann ging er in die Lehrposition und lehrte seine Jünger und sie wussten, oh oh, jetzt gibt's wieder Ärger, ja? Er setzte sich, sagte, kommt doch mal, ihr 12 Jünger, ja? Und dann sagt er Folgendes zu ihnen, nämlich, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Manchmal, wenn man das so hört, im christlichen Kontext weiß man das gleich einzusortieren, wissen wir, die Ersten werden die Letzten sein, die Letzten die Ersten. Aber wissen wir eigentlich wirklich, was damit gemeint ist, oder? Ich meine, Jesus sagt hier, wenn du der Erste sein möchtest, dann musst du zum Diener aller werden. Das macht doch rein kontextuell gar keinen Sinn, oder? Ich meine, wenn ich Erster bin, dann bin ich Erster. Weil wenn ich Erster sein möchte, das möchte ich aus einem bestimmten Grund sein, um die ganzen Vorzüge zu bekommen vom Ersten, dann werde ich doch nicht Diener sein, oder? Denn ich meine, ich bin ja König, ich will ja Erster sein, damit ich eben nicht mehr dienen muss, oder? Ich meine, warum will man denn Erster sein? Warum stellt man sich denn die Frage überhaupt, wer ist der Größte, wer ist der Erste, wer ist der Beste? Damit ich halt all diese Vorzüge mitbekomme von, ich muss als König nicht mehr anderen dienen. Ich muss eben nicht mehr selbst mein Geschirr abspülen, ja. Ich werde bekocht, ja. Ich bin fame, berühmt. Leute schauen zu mir auf. Leute geben mir Geld, Steuern. All diese Dinge, die profitiere ich doch, die ziehe ich doch daraus, weil ich der Erste bin. Deswegen will ich doch der Erste sein. Ich möchte doch Erster aus einem bestimmten Grund sein, damit ich Anerkennung und Ruhm bekomme, egal wo ich bin. Sei es als König, sei es in meinem Freundeskreis, sei es in der Familie. Warum will ich Erster sein, wenn ich Erster sein möchte? Um Anerkennung zu bekommen, um weniger Aufgaben machen zu müssen, auch meistens, oder? Damit ich einfach gut dastehe. Und jetzt sagt Jesus, wer Erster sein möchte, der muss zum Diener aller werden. Sprich mit anderen Worten, wer Erster sein möchte, muss auf die Vorzüge verzichten, die der Erste mit sich bringt. Wer will denn dann überhaupt Erster sein? Ist ja gar nicht mehr spannend, oder? Oh, okay, ein paar Leute, sehr gut. Warum will ich dann überhaupt Erster sein, diesen ganzen Druck, alles mitbekommen, wenn ich die Nachteile vom Ersten habe und auch noch das, was die Letzten eigentlich aus sich macht, und zwar deren Aufgabe bekomme? Das ist ja, Erster zu sein, absolut unattraktiv plötzlich. Also Jesus stellt ihr Denken komplett auf den Kopf und fragt sie eigentlich indirekt damit, worum geht's dir eigentlich dabei, Erster zu sein? Was ist deine Motivation, Erster zu sein? Warum willst du Erster sein? Und da fängt die Frage nach der Wurzel an. Wo ist deine Wurzel? Wie tief geht sie? Und warum fängst du an, deine Wurzel auszustrecken? Wofür willst du Erster sein? Willst du Erster zu sein, um die Vorzüge des Ersten mitzubekommen? Oder willst du Erster sein, um anderen zu dienen? Und um das Ganze zu veranschaulichen, wird's jetzt richtig, richtig gut. Und jetzt kommt's zum richtig schönen Teil der Predigt und da freue ich mich richtig drauf. Weil so schön herausfordernd ist und auch so schön einfach. Also nimmt Jesus ein Kind, was da war, ein kleines Kind, stellt es in die Mitte, lesen wir, in die Mitte der Jünger, umarmt das Kind und sagt, wer solch ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Und so kryptisch das auch klingt vielleicht und für die Jünger wahrscheinlich auch absolut verwirrend gewesen sein muss, so klar darf das doch heute auch nach 2000 Jahren noch für uns sein. Und so einfach auch eigentlich und so spannend. Er nimmt also ein Kind, das damals unter der römischen Regierung, die war ja eine Besatzungsmacht Israel, Rom besetzte Israel und hatte die Macht und all diese Strukturen kamen mit sich und die Einflüsse. Und ein Kind hatte damals eine Nichtigkeitsstellung. Ja? Ein Kind war von geringster Position. Wenn du ein politisches Dreieck, dir eine Pyramide aufbaust, war der König ganz oben und die Kinder ganz unten. Und Jesus nimmt das und dreht es um und sagt, wenn du der Größte sein willst, musst du den Kindern dienen. Nicht mit den Leuten abhängen, die wirklich berühmt und toll sind, sondern mit denen, die am geringsten Achtung vor anderen Menschen haben. Denn ganz ehrlich, wenn man ein Kind dient, was für eine Anerkennung bekommst du denn dann? Was für einen Ruhm bekommst du von anderen? Steigst du dann in deiner Position auf? Kriegst du irgendwie tolle Positionen? Kriegst du irgendwie Geld, irgendwelche Vorzüge, irgendwie tolle Eigenschaften, tolle Freisetzungen oder was auch immer, wenn du Kindern dienst? Gar nichts bekommt man da. Vielleicht ein Lächeln von Kind. Vielleicht aber wirst du auch angeschrien, was soll denn das schon wieder alles hier, ne? Warum muss ich mein Gemüse aufessen und so? Wisst ihr, wie schnell, Kinder sind doch so ehrlich und so herausfordernd auch manchmal, oder? Ist einfach so. Lehrer wissen das, Eltern wissen das, ja. Man gibt da so viel rein, Erzieher auch, man gibt so viel rein. Und was kriegt man denn an politischer, gesellschaftlicher Anerkennung von anderen Menschen? Gar nichts. Bist du da irgendwie toll dadurch? Nein. Kriegst du irgendwie ein Ansehen? Wirst du irgendwie berühmt? Nein. Kinder können einen nicht so viel zurückgeben an Gesellschaft, politisch, reichtumsmäßigen Dingen. Sie können dich anlächeln, dir Freude machen, ja. Aber sie können manchmal auch ganz schön herausfordernd sein, oder? Welche Eltern sagen das? Mein Kind kann manchmal ganz schön, ich weiß das, weil ich bin auch ein Kind, ja. Und ich bin auch manchmal ganz schön herausfordernd, ja. Und ich war es auch für meine Eltern bestimmt ganz schön oft. Aber was kriegst du daraus? Nicht so viel. Und Jesus stellt ihr ganzes Denken in Frage. Und zwar fragt er sie damit eigentlich, warum folgt ihr mir nach? Was ist eure Intention? Was wollt ihr von mir eigentlich? Und ich glaube, wir sind manchmal auch ganz schön schnell dabei. Warum folge ich Jesus? Warum möchte ich ihn aufnehmen? Warum gehe ich in die Gemeinde? Wozu? Um bei ihm toll dazustehen? Um von ihm Vorzüge zu bekommen? Um von anderen Menschen Vorzüge zu bekommen? Bei anderen Menschen toll dazustehen? Um irgendwie besonders heilig und toll in meinem System zu wirken? Worum geht es mir eigentlich, wenn ich Jesus nachfolge, oder? Worum ging es den Jüngern damals? Und worum, und da dürfen wir uns ganz kritisch hinterfragen, glaube ich, worum geht es uns, wenn wir Gott nachfolgen, wenn wir Jesus nachfolgen? Jesus nimmt das Kind in die Mitte, und ich würde es euch ja heute gerne zeigen, aber durch Corona ist es ein bisschen schwierig. Aber stellt euch vor, ich würde jetzt ein Kind hier jemanden umarmen. Wen seht ihr dann? Das Kind, oder? Nur noch das Kind. Nicht mehr Jesus. Und Jesus sagt, wer eines dieser Kinder aufnimmt, der nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt nicht mich auf, sondern Gott selbst. Und ich glaube, das dürfen wir uns ganz, ganz, ganz bewusst fragen. Nehmen wir Gott auf und folgen ihm nach, weil uns das wichtig ist, was er uns gibt, sei es Anerkennung bei anderen Christen, sei es, dass wir immer gesund sein müssen, Reichtum von ihm bekommen, Versorgung, ja, dass es mir immer gut geht. Das sind alles Dinge, die Gott uns schon Stück für Stück auch schenken möchte. Das haben wir auch heute gehört. Aber die Frage ist, wenn diese Dinge fehlen dir, wer ist dann schuld, oder? Kommt man nicht so schnell dahin, dass man sagt, Gott, wo bist du, wenn ich krank werde? Gott, wo bist du, wenn ich nicht genug Geld habe? Gott, wo bist du, wenn ich hungere? Gott, wo bist du, wenn es mir psychisch schlecht geht? Gott, wo bist du, wenn ich Streit mit jemandem habe? Gott, wo bist du? Und all diese Dinge, all diese Fragen zeigen ganz schnell unsere Wurzeln auf. Wie tief geht unsere Wurzel wirklich? Wo habe ich gelernt, meine Wurzeln zu pflanzen? Wo habe ich gelernt, sie auszubreiten, sie auszustrecken? Was ist mein Fokus? Die Frage für uns, für jeden Einzelnen von uns, ist echt, hey, wonach sehnst du dich, wenn du Gott begegnest? Sehnst du dich danach, toll bei anderen dazustehen, irgendwie ganz besonders heilig zu beten, ja, dass du besonders eine Anerkennung bekommst, besonders toll dazustehen, sei es auf der Bühne oder wenn du Dinge tust, tust du es nur, damit sich andere Christen anschauen vielleicht. Ich glaube, wenn wir ehrlich zu uns sind, merken wir manchmal schon, aus welcher Intention wir manchmal Dinge tun, oder? Auch ich. Ich glaube, wir dürfen uns ganz neu immer herausfordern, was tun wir eigentlich, aus welcher Motivation tun wir was als Einzelperson, aber auch als gesamte Gemeinde. Und wenn die Antwort nicht lautet, dass wir nicht Kindern dienen, und Kinder, damit sind ganz sicher auch einbezogen alle Menschen, die systemirrelevant sind, ja, Leute, die arm sind, die vielleicht keine Stellung haben in der Gesellschaft, mit denen wir persönlich keine Zeit verbringen würden, weil sie uns herausfordern. All diese Menschen, die dir jetzt in den Blick kommen, in den Sinn, wo du sagst, da habe ich Probleme, sie zu begegnen, da kriege ich keine Anerkennung, sondern das fällt mir schwer. Und ich will uns da herausfordern. Ich glaube nämlich, dass wenn wir uns nicht um solche Menschen kümmern und wenn wir uns als Gemeinde nicht um solche Menschen kümmern, dann haben wir Jesus nicht in unserer Mitte. Denn er sagt, wer dieses Kind aufnimmt, diesen Menschen aufnimmt, vom geringsten Status, der euch keine Anerkennung bringt und ihm dient, der nimmt Gott selbst auf. Und wie oft sind wir doch da, dass wir uns bemühen, bei Gott aufgenommen zu werden, bei ihm gefeiert zu werden, bei anderen Christen gefeiert zu werden, gemocht zu werden, Anerkennung zu bekommen, aber vergessen eigentlich unseren Auftrag, den wir haben. Und zwar rauszugehen und Menschen zu lieben, die uns gar keine Anerkennung geben, gar keinen Status und uns vielleicht sogar herausfordern. Kinder zu lieben und anzunehmen, die Weststadt, die wir sind, Ravensburg, unser Umfeld rauszugehen und Menschen mit Gottes Liebe in Verbindung zu bringen. Wenn wir den nicht in die Mitte stellen, diese Menschen, dieses Kind, diese Weststadt, dieses Ravensburg, jeder Mensch, der uns keine Anerkennung bringt, sondern herausfordert, dann nehmen wir Gott auf. Und das heißt im Umkehrschluss, wenn wir diese Menschen nicht aufnehmen, dann nimmst du gar nichts auf. Ja? Ist herausfordernd, aber es ist so. Wie schnell kreisen wir uns um uns und um unser religiöses System und vermeintlich um Gott und suchen ihn, damit es mir selbst gut geht. Und wisst ihr, Jesus macht nämlich genau dasselbe, nur anders. Er kommt auf die Welt, ist König von allem, muss ein Wort sprechen und die Welt zergeht. Und er kommt auf die Welt und wird zum Diener allen und streckt seine Wurzeln vom Himmel bis auf die Welt und treibt sie tief in den Boden und sagt, ich möchte mit euch verwurzelt sein und werde euch dienen bis in den Tod. Auch wenn ihr mir gar keine Anerkennung gibt, ja, wenn ihr euch darum streitet, wer irgendwie berühmt und toll wird, ja, wenn ich sogar angespuckt werde, ausgepeitscht werde, ans Kreuz getrieben werde und den schlimmsten Foltertod sterben musste, den es gibt, ich werde euch dienen und euch das Vorbild geben, um wen aufzunehmen? Um euch aufzunehmen. Ich werde euch in die Arme schließen und euch nie wieder loslassen. Und das möchte Gott mit jedem Einzelnen von uns tun. Und wenn wir dem nacheifern wollen, dann sollten wir das mit anderen Menschen genauso tun und sollten uns in unserer Motivation jedes Mal erneut herausfordern und fragen, wen nehmen wir eigentlich auf und warum, oder? Und natürlich betone ich die Kinder ein bisschen mehr, weil sie mir ganz besonders auf den Herzen liegen. Ich bin in einigen Gemeinden und ich will gar keine Gemeinde jetzt diskreditieren. Aber ganz ehrlich, wie oft ist es in Gemeinden so, dass der Kinderdienst das Ding ist, um Kinder irgendwie zu betreuen, oder? Bisschen loszuwerden. Oder wenn Kinder schreien, wie jetzt heute Morgen hier, ne? Dann zieht sich alles in einem zusammen und man denkt, was macht das Kind hier? Ja? Warum schreit das rum? Ja, das muss Ruhe sein. Ehrfurcht vor Gott, zieh deine Füße aus, Schuhe aus, ja? Ja, Füße kann man nicht ausziehen. So. Wie schnell kommt man dahin, dass diese Menschen, die vielleicht lauter sind, schwieriger sind, in den Gottesdienst kommen, die nicht erwünscht sind. Warum? Weil sie meine Heiligkeit, in der ich mich gerade befinde, nicht unterstreichen und nicht untermauern und nicht mich drin bestärken. Aber das sollte ganz neu unser Fokus sein. Wer ist unser Fokus? Diese Menschen. Denn wenn ich die aufnehme, dann nehme ich Gott wirklich auf. Und deswegen, hey Leute, was ist unser Fokus? Ist unser Fokus die Kinder? Die Rangerarbeit macht so einen genialen Job, ne? Ich feiere die so sehr. Das ist so ein heftiges Tool. Die lieben diese Kinder so sehr. Alle, und das sind 90% bestimmt außerhalb Kinder, oder? Meistens. Von nicht aus der Gemeinde. Die kommen aus der Weststadt, aus Ravensburg. Wie genial ist das, oder? Und wollen wir nicht als Gemeinde auch rausgehen und Leute lieben, die Weststadt lieben, Menschen hier haben, die uns manchmal vielleicht auch nicht passen, die schwierig sind, nicht in unser System passen, Leute, die mich herausfordern. Lasst uns doch neu ein Herz für die Menschen gewinnen, die mich herausfordern und nicht die mir eine Stellung bringen. Und deswegen habe ich euch auch diesen wunderschönen Zettel mit dem Predigtthema auf den Stuhl gelegt, wo drauf steht, Wurzeln durch Abwärtsbewegung. Da darfst du gerne hier oder zu Hause draufschreiben, welche Menschen dich vielleicht herausfordern, aber die vielleicht es wert sind, in die Mitte zu stellen, damit du wen aufnimmst, damit du Gott aufnimmst und diese Menschen. Nicht, weil sie dich bereichern, weil sie einfach Gottes Liebe verdienen, oder? Jeder. Gott hat uns hierher geführt. Was für ein Geschenk, das wir weitergeben. Hefte das Ding dann gerne an deinen Kühlschrank. Und immer wenn du siehst, frag dich erneut, wie tief reichen deine Wurzeln? Welche Menschen nimmst du auf? Oder willst du einfach nur schnell hinauf bei anderen Menschen, indem du toll dastehst, in deinen Gruppen, Hauskreisen, Bereichen, was auch immer? Und dann, wenn die erste Welle kommt und irgendein Leid kommt in dein Leben, dass du wegbrichst. Die Frage ist, wie tief reichen deine Wurzeln? Wo setzt du an? Worauf schaust du? Schaust du auf die Position oder die Anerkennung, die du anstrebst? Oder schaust du auf die geringen Menschen, die da unten sind, die auf die keiner schaut? Und legst deine Wurzeln darin und sagst, ich will Gott aufnehmen. Jeden Einzelnen, weil Gott diese Person aufnehmen will. Hey, lasst uns doch gemeinsam einen neuen Fokus setzen für unsere Umgebung, für die Menschen, die uns herausfordern und ganz besonders auch für die Kinder, oder? Ganz besonders für die Kinder. Wir waren alle mal Kinder, oder? Und wenn ich an meine Eltern denke, die es oft auch schwierig hatten in Gemeinde, die oft vielleicht auch nicht so viel gegeben haben in Gemeinde, wie Leute es erwartet haben oder sie verurteilt haben, dass wir als Kinder nicht immer ganz so perfekt waren und ein paar Fehler gemacht haben und dann sie rausgeschmissen worden aus der Gemeinde. Alles schon erlebt, wir sind schon viel rumgekommen. Ist jetzt zu kurz, um das anzuschneiden. Aber ganz ehrlich, ich glaube, dass so manche Eltern, die ihre Kinder lieben wie meine Eltern, die auch nicht perfekt sind, so wie ich nicht, ja, die trotzdem mich heute stehe ich hier, warum? Weil meine Eltern mich geliebt haben, weil meine Eltern mich in die Gemeinde gebracht haben, weil meine Eltern mich mit Gott in Verbindung gebracht haben. Und auch wenn meine Eltern mich manchmal herausfordern und ich meine Eltern, glaube ich, auch wenn sie nicht auf der Bühne stehen oder irgendwelche eine anerkannte Position in einem religiösen Kreis haben, dass sie vor Gott ganz groß dastehen, weil sie sich in ihre Kinder investiert haben. Ich glaube, wir dürfen uns neu als Eltern, als Freunde, als Gemeinde in die neue Generation rein investieren, oder? Irgendeiner, ich weiß gar nicht, wer war das? Irgendeiner, ja, ein schlauer Mann, hat mal gesagt, wenn ihr keinen Krieg mehr wollt, dann fangt bei den Kindern an. Es ist so. Wenn du eine Welt schaffen möchtest, in der Gottes Maßstäbe hier oben stehen, dann fang bei den Kindern an. Wenn du möchtest, dass eine neue Erweckung ausbricht, dann fang bei den Kindern an. Wenn du möchtest, dass neue Werte aufrecht stehen, Leute Gott neu feiern, die Regierung neu aus gläubigen Menschen besteht, dann fang bei den Kindern an. Ich glaube, dass wir in den Kindern so viel rein investieren können und sie so viel lieben können und so viel begegnen können, was diese ganze Welt da verändern kann. Daran glaube ich mit meinem ganzen Körper. Und ich hoffe, dass das ein neuer Fokus in vielen Gemeinden wird. Und nicht, das sind die Kinder, da kannst du dich mal ausprobieren, ne, als Mitarbeiter und so. Dass das ein neuer Bereich wird, der absolut Priorität hat. Und kleiner Nebeneffekt, bei den Rangern und bei den Kids kann man mitarbeiten, ne? Wenn ihr Gott aufnehmen wollt und in die Mitte nehmen wollt, fangt bei den Kindern an. Kommt vorbei. Wir haben so viel Platz für euch. Ich glaube, das darf uns neu herausfordern, oder? Fordert es euch heraus ein bisschen? Ist so gut, oder? Komm, wir stehen auf und ich bete noch für uns. Ich glaube nämlich, Gott möchte dir begegnen. Und wenn du sagst, diesen Gott, der zum Diener Allah wurde, seine Wurzeln von dem Himmel bis in die Welt getrieben hat, um uns zu begegnen, hat seine Wurzeln über die ganze Erde gelegt, um mit uns in Verbindung zu sein. Und du sagst, diesem Gott möchte ich begegnen. Dann leg das doch in dein Herz jetzt und ich werde gleich für dich beten, weil ich weiß, dass Gott dir begegnen wird. Und wenn du heute hier in deinem Herzen echt jetzt ganz aufrecht zu dir selbst bist und denkst, da habe ich echt Probleme, da möchte ich echt oft in meinem Bereich oder in meinem Gebet oder in meinen Dingen, die ich erzähle oder die ich mache, einfach gut bei Menschen dastehen, dass ich doch so religiös toll dastehe und verberge eigentlich das, womit ich viele Probleme habe, dann nimm das doch gerne in dein Herz und ich werde dafür beten. Und ich glaube, Gott kann dir helfen, hey, den Fokus neu zu legen, deine Wurzeln neu zu sortieren. Und ich werde jetzt beten für uns. Ich glaube, dass Gott uns begegnen wird.
Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an info@fcg-rv.de oder besuche unsere Homepage auf www.fcg-rv.de. In diesem Sinne wünschen wir dir eine gesegnete Woche und bis bald.